Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Und er bewegt sich doch, so hat es meine Redakteurin heute früh gesagt. Donald Trump war gemeint, er hat nämlich die zuständige Verwaltungsbehörde angewiesen, mit dem Team von Joe Biden zusammenzuarbeiten und Geld bereitzustellen, um den Übergang zur neuen Regierung möglichst reibungslos zu gestalten. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen und wollte natürlich zuerst wissen, wie es kam, dass Donald Trump zwar die Wahlniederlage noch immer nicht eingesteht, aber den Prozess nun nicht mehr blockiert zum Übergang.
Der Druck ist, glaube ich, von allen Seiten gewachsen. Vor allem auf Emily Murphy, die Leiterin dieser zuständigen Verwaltungsbehörde GSA, die eigentlich selber entscheiden darf und soll, die Mittel freizugeben. Das war in der Vergangenheit immer ein rein formaler Vorgang. Jetzt allerdings sah sich Frau Murphy nicht dazu imstande anscheinend. Heute, am späten Nachmittag unserer Zeit, kam dann dieser Brief, der an Joe Biden ging, wurde publik, wo drin stand, jetzt werden die Mittel freigegeben. Sie hat sich in dem Brief verwehrt dagegen, dass sie unter Druck deswegen das Ganze jetzt fast 3 Wochen bis nach der Wahl verzögert habe. Hat sich auch beschwert, dass sie viele Drohbriefe bekäme. Alles etwas seltsam für so ein formales Schreiben. Hat auch vermieden, Joe Biden, wie sich das eigentlich gehört, Präsident-elect, den gewählten Präsidenten zu nennen. Aber wie auch immer, das Schreiben ist raus. Wenige Minuten später twitterte der Präsident aus seinem Account, dass er eben diese Amtsübergabe angestoßen habe. Allerdings gibt es hier in Washington sehr, sehr viele, die sagen, der Ton dieses Tweets war so un-Trump-mäßig, dass das wahrscheinlich jemand anders geschrieben hat, so insgesamt zivil. Das Einzige, was typisch Trump war, war dann der Hinweis, kein Wort von der Niederlage und die Ankündigung, weiterkämpfen zu wollen. Er glaube, dass man sich durchsetzen werde.
Das heißt, sein Nachfolger Joe Biden kann jetzt anfangen zu arbeiten und dessen Team hat also auch Geld zur Verfügung für diese Transition. Sein Kabinett sollte ja das Land abbilden, wie es ist, divers sein und damit schon ganz anders als das vorige. So hat er es angekündigt. Inzwischen sickert ja immer mehr durch, wer da in sein Kabinett und ins Weiße Haus kommen soll. Die wichtigste Personalie, die ist bereits bekannt, nämlich Anthony Blinken, Bidens langjähriger Berater, soll neuer US-Außenminister werden. Welche Personalentscheidungen halten Sie denn, die man da gehört hat, für besonders bemerkenswert?
Zusammenfassend würde ich sagen, ist bemerkenswert. Es sind alles Menschen mit Erfahrung in dem Bereich, in dem sie arbeiten sollen, die da teilweise schon Jahrzehnte drin gearbeitet haben, die ohne weiteres am ersten Tag loslegen können. Es sind Leute auch, die alle mit Biden eng zusammengearbeitet haben, seit vielen Jahren, Jahrzehnten teilweise, die sich auch untereinander kennen und schätzen. Und das eine klare Signal ist, die USA kehren zurück in die Weltgemeinschaft. Ja, die USA sollen führen, aber als ein Teil internationaler Verträge, Allianzen, nicht als America First. Sie fragten nach den Personalien. Sie haben Anthony Blinken genannt. Namen, die wir kennen vielleicht, das ist Janet Yellen. Das ist die Chefin der Federal Reserve gewesen unter Barack Obama. Und die ist jetzt Bidens Wahl für das Amt als Finanzministerin. Die 74-Jährige wäre die erste Frau in dem Amt. Wir haben auch einen anderen alten Bekannten, jedenfalls für Deutsche. Das ist John Kerry, der frühere Außenminister. Er soll Sonderbeauftragter für Klimawandel werden. Das ist ein Thema, das hat er schon als Außenminister gepusht. Zur Frage der Diversität tragen die beiden jetzt nicht so viel bei. Mal abgesehen davon, dass die Nominierung von Joe Biden sowohl hälftig Frauen wie auch Männer sind. Aber herausragend oder ein bisschen herausstechend sind eben Nominierungen wie Linda Thomas-Greenfield. Das ist eine Karrierediplomatin aus dem Auswärtigen Amt, 35 Jahre im diplomatischen Dienst, früher stellvertretende Staatssekretärin für Afrika, schwarz unter Trump an den Rand gedrängt. Sie soll Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden und das im Kabinettsrang. Die Vorschläge, um es konkret zu beantworten, sind eher Kompromissvorschläge, Menschen, mit denen auch Republikaner im Zweifel leben können. Ob es noch mal eine ausgesprochen linke Kandidatin, Kandidaten geben wird, das müssen wir sehen.
Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin. Und wenn Sie wissen wollen, was das eigentlich für ein Mensch ist, dieser 46. US-Präsident Joe Biden, dann können Sie auch sein Buch lesen. Versprich es mir, heißt es, und ist auch auf Deutsch erschienen. Thorsten Teichmann hat das getan und erinnert an eine sehr schwierige Zeit für Biden.
Für Joe Biden waren es Monate permanenter Anspannung. Ärzte hatten bei seinem ältesten Sohn, dem Politiker Beau Biden, einen Gehirntumor entdeckt. 2013 war das. Ein Schock für die Familie, sagte Biden bei der Vorstellung seines Buches im US-Fernsehsender CBS.
Viele Menschen haben durchgemacht, was auch ich erlebt habe, und ich will ihnen zeigen, dass es für sie Hoffnung gibt und ein Ziel.
Der Tumor war bösartig und konnte nicht vollständig entfernt werden. Wie viel Zeit würde noch bleiben? Zu wenig, schreibt Biden. Er will für die Familie da sein und gleichzeitig seinen politischen Aufgaben damals als Vizepräsident gerecht werden. Obendrein war es die Zeit, in der Biden entscheiden musste, ob er für die US-Wahl 2016 als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antritt. Er war überzeugt, er könnte gewinnen.
Meine Überzeugung war, dass ein Politiker zuallererst die Pflicht hat, Menschen zusammenzubringen. Vor allem in einer Krise über tiefe Gräben hinweg. Es gilt, jedermann am Tisch Respekt zu erweisen und nach vorne zu schauen.
Das Buch Versprich es mir ist die Chronik einer Ausnahmesituation. Eine Beschreibung des Einschnitts, der zeigt, wie sich der gewählte US-Präsident Joe Biden selbst sieht. Es geht um die Monate vor und nach dem Tod des Sohnes Beau. Biden beschreibt offen, wie viel mehr Möglichkeiten er mit seinem öffentlichen Amt damals schon hat, um dem Sohn zu helfen.
Die Erfahrung hatte mich gelehrt, dass ein Vizepräsident praktisch jeden Arzt oder Medizinwissenschaftler im Lande überzeugen konnte, ihm zu helfen. Und ich würde mich nicht scheuen, um Beistand oder Rat zu bitten.
Der frühere Vizepräsident erzählt von engen Familienbanden, vom jährlichen Thanksgiving auf der Insel Nantucket und gleichzeitig von geringem finanziellen Spielraum. In Wirklichkeit dürften ihn viele Amerikaner um seine Möglichkeiten beneiden. Biden beschreibt seine Arbeit und auch eine Begegnung mit dem russischen Präsidenten Putin. Bei der Gelegenheit habe er dem Russen gesagt, ich glaube nicht, dass sie eine Seele haben. Und Putin habe gelächelt und geantwortet, wir verstehen einander. Am intensivsten sind Bidens Erinnerungen an Menschen, die selbst Zuspruch brauchen, an Umarmungen in Situationen, in denen Worte fehlten.
Wenn man so viel Großzügigkeit und Anteilnahme empfangen hat, dann ergibt es einen Sinn, etwas davon zurückzugeben.
Biden sieht sich als Politiker, der den Menschen zugewandt ist. Das hatte der amtierende Präsident Donald Trump auch von sich behauptet, dabei aber allein persönliche Bestätigung und Anerkennung gesucht. Biden scheint mit der Erfahrung seines Lebens frei davon. Es wäre den Amerikanern zu wünschen.